D-Radio Wissen 100, der Podcast.
Vor 8 Jahren habe ich das Rauchen aufgehört. Vorher habe ich Kette geraucht, wirklich 2 bis 3 Packungen am Tag. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Ich habe geraucht und zwar immer. Das hatte natürlich Folgen. Ich war ungefähr so fit wie ein Sack Mehl und ich hatte Probleme mit der Stimme. Also habe ich aufgehört. Einfach so, von einem auf den anderen Tag. Die ersten 3 Tage ohne Kippen waren die Hölle. Ich saß zu Hause und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie ein Junkie auf Turkey. Ich war hibbelig, ich war rastlos, ich bin wie ein Frettchen im Käfig durch die Wohnung getitscht und irgendwann bin ich dann raus ins Sportgeschäft, habe mir Joggingschuhe gekauft und bin losgelaufen. 40 Minuten am Stück, beim ersten Mal. Danach wäre ich zwar fast umgekippt, hätte fast meine Lunge ausgespuckt, aber ab dann bin ich erstmal regelmäßig gelaufen. Die 40 Minuten habe ich übrigens erst ein paar Monate später wieder geschafft mit ordentlichem Lauftraining. Und wäre ich von diesem Zeitpunkt an weitergelaufen, dann hätte ich vielleicht sogar ein Buch schreiben können. Laufend Nichtraucher oder so. Dann wäre ich jetzt rank und schlank, topfit, aber ich bin nicht weitergelaufen. Irgendwann habe ich aufgehört, ernsthaft zu trainieren. Wie das so ist mit dem Sport, ne? Läuft irgendwann nicht mehr, kennen wir alle. Wir hören Geschichten von Menschen, die den Drang verspüren, immer weiterzulaufen, die es gemacht haben, auch wenn es wirklich schwer war. Läuft, heißt die Sendung heute. Niloufar Elhami ist bei mir im Studio 100 Redakteurin. Nilo, bist du eine Läuferin?
Ich habe viele, viele Jahre lang sehr extrem Basketball gespielt, meine Knie dabei kaputt gemacht und gehe nie joggen oder laufen. Das geht nicht so gut, aber ich liebe gehen. Also nicht nur gemütlich
wandern, spazieren,
wandern,
schnelles Gehen.
Richtig, ja. So. Und ich bin in meinem Umfeld tatsächlich die einzige Person, so schätze ich mich jetzt gerade selbst ein, ich habe einen Wahnsinnsausdauer. Also ich kann stundenlang wirklich, ich behaupte, ich könnte 10 Stunden laufen, ohne dass ich dann sagen würde, oh boah, meine Füße tun mir weh. Ich liebe Laufen und ich laufe manchmal auch 1,5 Stunden zur Arbeit, das wissen auch
zu
die
Fuß.
Kollegen.
Zu mhm. Fuß. Ich habe dich auch mal
Wohnung.
Gesehen, du hast das Rad geschoben, statt
ja.
damit zu fahren.
Genau, weil ich dachte, vielleicht nicht 2 Strecken, das wäre ja 3 Stunden Laufen ja. am Tag, sondern nur 1 Strecke und dann schiebe ich das Fahrrad und radle dann zurück. Aber ich mache das wirklich.
Gehen hat sowas Entspannendes, ne? Ist gut für den Kopf einfach
ich
auch.
Ich liebe das, ja.
Wir hören Geschichten über das Laufen und Geschichten über das Gehen. Die erste, da geht es um 2 Schwestern, die nie aufgegeben haben bei ihren extremen Läufen, selbst wenn die Zehennägel abgefallen sind oder sie kotzend auf dem Boden lagen. Wir lernen Angelika Dreieck kennen und ihre Zwillingsschwester.
Genau. Und dann geht es weiter mit diesen Laufgeschichten. Ich habe mit dem Andrew Size gesprochen. Das ist ein Amerikaner, 25 Jahre alt und das ist der jüngste Mann, der in 3 Jahren die Welt zu Fuß umrundet hat. Eine spektakuläre und einsame Geschichte vor allem.
Dann haben wir die Geschichte von Lothar. Der hat keine Arme und sein linker Fuß ist ein Klumpfuß. Jahrelang hatte er extreme Probleme beim Gehen, bis neue Schuhe sein Leben völlig verändert haben.
Genau. Und dann sprechen wir über Markus Rehm. Das ist ein Deutscher, den kennen vielleicht ein paar Leute schon. Der ist deutscher Meister im Weitsprung mit Prothese. Der hat mit 14 Jahren bei einem Wakeboard-Unfall den Unterschenkel verloren und hat gedacht, so what? Ich mache einfach mal weiter. Und darin ist er sehr gut.
Läuft die 100 heute. Geht so am Mikrofon. Paulus Müller. Guten Abend.
D-Radio Wissen.
5 bis 6 Kilometer. Das ist so die Strecke, die ich laufe, wenn ich mal laufe. Ich will 2-mal die Woche und wenn ich ehrlich bin, klappt es aber eher 1-mal die Woche oder noch seltener. Wenn ich also die Strecke, die Angelika Drake in einem Wettkampf so gelaufen ist, machen wollte, ich bräuchte bei meinem Rhythmus Monate, vielleicht sogar ein Jahr. Denn 230 Kilometer Wettkampfdistanz für Angelika völlig normal. Während ich manchmal wegen Seitenstichen ein paar Minuten Pause mache oder langsam weitergehe, läuft Angelika weiter, auch wenn sie kotzen muss. Und bei den Schmerzen, die Angelika so ertragen hat, wenn sie gelaufen ist, wäre ich schon längst ohnmächtig geworden. Angelika und ihre Schwester Barbara waren die Laufzwillinge, waren als das Twin-Team bekannt und sind in den 80ern und 90ern gemeinsam alle Rennen gelaufen, die es so gibt. Die härtesten Wettkämpfe der Welt, immer weiter und weiter und immer weiter.
Auch in Death Valley, also wenn man Mitte Juli, wo es am heißesten ist, da geht die Hitze auf 45 Grad, der Asphalt ist so heiß, da verliert man die Zehennägel alle. Am Anfang, den ersten 50 Meilen, das ist noch schlecht gegangen und wir haben brechen müssen, sagen wir mal, mit 30 Meilen. Und dann halt, sagt man immer, gell, entweder du machst es nie wieder oder du machst es gleich wieder. Den Gedanken aufzugeben, den, das gibt es gar nicht, den hat man gar nicht. Wir haben auch nie aufgegeben.
Um Angelica Drake zu treffen, fahre ich auf dem Highway Number 1 von Los Angeles bis nach San Diego. Knapp 200 Kilometer. Eine Strecke, die die Triathletin vor ein paar Jahren noch locker hätte laufen können. In 1 mile, turn left on Delfino Court. Hier im Carmel Valley, kurz vor San Diego, zwischen Hügeln und verschlungenen Straßen, wohnt Angelica. Die 71-Jährige mit den kurzen, blonden Haaren ist durchtrainiert, muskulös, drahtig und trotzdem herzlich. Zur Begrüßung nimmt sie mich sofort in den Arm. Das ist also die Frau, die gemeinsam mit ihrer Schwester in den 80er und 90er Jahren sämtliche Laufrekorde gebrochen hat.
I'm Angelica. I'm Barbara. And they call us the Twin Team.
Two 48-year-old women to run in perhaps the most difficult road race on the planet.
They are record holders in the 233-kilometer Badwater Endurance Race. They also hold records in the Canadian Ironman and the Hawaiian Ultraman, along with many victories and placings in a long list of grueling events.
Im Flur ihrer Villa erinnert eine riesige Medaillensammlung an diese Zeit. Trophäen von über Hunderten von Rennen.
Oh wow, oh wow.
Das sind alles Ironman hier, diese ganzen, alles Ironman. Das ist der 100-Meiler, das ist der 135-Meiler, das hier auch.
Wow, da kannst du 100 Weihnachtsbäume mit schmücken mit deinen Medaillen.
Angelika macht mir eine Tasse Tee und setzt sich mit mir ins riesige Wohnzimmer.
Also, machst du Sport?
Ich laufe auch.
Ja, gut.
Also es ist so, ich laufe aber, sagen wir mal, maximal 10 Kilometer.
Mhm. Thank you, sehr gut.
Aber, also das ist dann auch so mein Limit.
Limits oder Grenzen, die gibt es in der Welt von Barbara und Angelika nicht. Ihre Kindheit verbringen die Zwillinge in der Nachkriegszeit in Österreich, in den Tiroler Bergen.
Wir haben totale Freiheit gehabt. Wir waren immer im Wald und haben gespielt. Und meine Schwester und ich, dann sind, das heißt, der Niederkaiser kam, da sind wir hinaufgegangen, haben uns auf die Bank gesetzt und haben in die Weite geschaut. Und so wie wir immer in die Weite geschaut haben, sind wir immer neugieriger geworden, was nach dem Horizont ist. Also was ist dahinter, was ist dahinter? Und das war auf jeden Fall schon damals drinnen, als ganz kleine Kinder, dass wir mal weggehen.
Kannst du so ein bisschen beschreiben, was ihr für ein Verhältnis hattet?
Sie war meine Zwillingsschwester, meine Schwester und meine beste Freundin das ganze Leben lang.
Angelika hat die härtesten Rennen der Welt mitgemacht, okay. Lag kotzend im Wüstensand und hat einmal bei einem Rennen alle Zehennägel verloren. Aber sobald man den Namen ihrer Schwester erwähnt, fängt sie an zu weinen. Vor 7 Jahren ist Barbara, ihre Zwillingsschwester, bei einem Rennen ums Leben gekommen.
Wir haben nicht reden müssen, weil wir haben uns immer verstanden. Wir haben nur immer gelacht.
Hm. War sie, so, würdest du sagen, so was wie deine Seelenverwandte? Soulmate?
Also in Psychologie heißt man das symbiotisch.
Zwei Menschen, ein Team.
Like ein, wie, fast wie ein Mensch, nur besser, weil wir sind zu zweit gewesen.
Mit 18 verlassen die Zwillinge ihre Heimat in St. Johann, um herauszufinden, wie die Welt hinter den Tiroler Bergen aussieht. Sie studieren erst in Florenz und gehen dann nach Mexiko.
Und wie wir dort angekommen sind, in 3 Wochen haben wir kein Geld mehr gehabt, weil wir haben nur 100 Dollar gehabt. So haben wir gesagt, dann werden wir anfangen, Models zu machen.
Aufgeben gilt nicht. Wenn wir kein Geld haben, dann verdienen wir eben welches. Und weil sie sich zum Verwechseln ähnlich sehen, bekommen sie prompt Model- und Schauspielerverträge in Mexiko und in den USA. Ihre Gesichter tauchen auf den Covers von Modezeitschriften, Filmen und Fernsehsendungen auf. In der Branche werden sie berühmt als die zwei Heidis aus Österreich.
Und nachdem wir dann bekannt geworden sind, haben sie uns natürlich zu Partys eingeladen, nach New York und nach Los Angeles und mit Filmschauspielern und so weiter. Und das war ja irrsinnig toll alles. Also es war sowas Faszinierendes.
Zwischen Champagnerbar, Joints und Kokain lernen sie die Welt der Schönen und Reichen kennen. An einem Abend im Sommer 1983 türmt sich das weiße Pulver auf dem Couchtisch einer Villa in Los Angeles. »Nimm noch eine Prise«, sagt der Gastgeber. Angelika nimmt eine Nase und noch eine. Dann fällt sie vom Stuhl.
Ich habe doch keine Ahnung gehabt, wie viel man da nehmen kann von den Sachen. Ne? Und einmal habe ich eben was genommen und dann bin ich ganz steif geworden, habe nicht mehr reden können. Das war einfach furchtbar, entsetzlich einfach, ja. Aber wir waren halt ziemlich abenteuerlich immer, ja. Und wir haben so alles einmal so probiert, weil einmal aus Neugier und auch weil wir sehr adventurous waren in allem einfach. Aber je länger wir da drinnen waren in den ganzen Partys und irgendwie war das so artificial alles, also so künstlich. Am Ende, da habe ich es eigentlich gehasst.
2 Monate nach Angelikas Koksunfall verabschieden sich die Zwillinge aus dem Showgeschäft. Sie sehen uns heute zum letzten Mal, sagt Barbara in einer Fernsehsendung. Kurz darauf verschwinden ihre Gesichter von den Titelblättern. Angelika und Barbara ziehen in die USA, an die kalifornische Westküste nach San Diego und beginnen ein neues Leben. Ende der 70er Jahre hat in Kalifornien der Fitnessboom und die Running Revolution begonnen. Die Zwillinge sind fasziniert und fangen an zu laufen. Mit Anfang 40 bestreitet Barbara ihr erstes Rennen, einen 10-Kilometer-Lauf. Wenig später kauft sich auch Angelika Jogging-Schuhe.
Und dann haben wir halt angefangen, halt 10K, weißt schon, und dann ein Marathon und dann gleich ein 50-Meiler. Und so halt weiter. Und da ist nichts Besonderes eigentlich dran, weil es gibt Leute, die sind dazu geboren, immer mehr zu machen, ja. In Ironman habe ich 16 Ironman und doppelten und dreifachen Ironman zweimal und dann immer weiter. Und dann habe ich ein Rennen gemacht, 100 Meilen nach San Pedro bei Los Angeles, Radfahren und dann nach Catalina geschwommen, die ganze Nacht durch, das waren 14 Stunden. Und dann auf der Insel bin ich an 50 Meilen herumgelaufen, dann habe ich 4 Stunden geschlafen. Und dann bin ich mit dem Kajak zurück zu San Pedro und dann wieder mit dem Rad hier zurück.
Sag mal, du bist nach Catalina Island geschwommen, 14 Stunden in der Nacht. Ohne Pause.
Ohne Pause, ja.
Ist ja Wahnsinn. Dich kann man ja auf dem Ozean aussetzen und du findest trotzdem nach Hause.
Das ist einfach, es geht einfach, wenn man es probiert. Es geht. Es geht so viel mehr, als man sich jemals denkt, ja.
In der Sportszene werden die 40-Jährigen als Twin Team bekannt und überholen locker ihre 10, 20 Jahre jüngeren Kollegen. Im Sommer 1988 nehmen beide am Pacific Crest Trail in Kalifornien teil, einem 80-Kilometer-Lauf in den Bergen. Während des Rennens müssen sie mehrmals kotzen, liegen brechend im Staub und stehen auf und machen weiter und gewinnen das Rennen.
Also ich stelle mir so vor, du rennst dieses Rennen und liegst dann brechen, musste ich übergeben im Sand?
Ja, sicher. Ja.
Warum steht man dann auf, macht weiter?
Ja. Warum man weitermacht, das ist eben, weil manche Leute haben das in sich drinnen. Den Gedanken aufzugeben, das gibt es gar nicht, den hat man gar nicht. Wir haben auch nie aufgegeben.
Auch nicht beim Adventure Race, ein 11-Tage-Rennen quer durch Südafrika. Schlafen tun die Athleten im Wüstensand. 2 Stunden maximal. Dann geht es weiter.
Und ich habe mir gedacht, natürlich, am 4. Tag war das, ich kann nicht mehr aufstehen. Ich kann nicht mehr aufstehen, es geht nicht mehr. Aber wenn man dann eine Hand bewegt und einen Fuß bewegt und so langsam, es geht ja doch. Es geht immer wieder weiter. Ja. Auch in Death Valley, also wenn man Mitte Juli, wo es am heißesten ist, da geht die Hitze auf 45 Grad. Wenn man da läuft, das sind 135 Meilen auf dem Mount Whitney hinauf, dem höchsten Berg in den USA. Und wenn man da durchläuft durch die Hitze, es ist manchmal so schwer, weil es ist, als ob ein Föhn die ganze Zeit nur in den Mund hineinblasen würde. Ja. Und da denkt man sich auch, wenn man die ganze Nacht durchläuft, man denkt sich so oft, es geht nicht mehr weiter. Und dann kommt man, wenn man das überbrückt irgendwie, dann kommt wieder so ein kleiner Glimpse, es geht ja doch weiter.
Es geht weiter. There's no limit. Auch wenn Angelika beim 217 Kilometer langen Badwater Death Valley Race durch die Wüste von Kalifornien alle Zehennägel verliert.
Der Asphalt ist so heiß, alle Zehennägel, die kommen aus dem Bett heraus, die Zehennägel. Die gehen hoch, ja. Da verliert man die Zehennägel alle. Das kommt, weil man von unten drauf immer wieder das Pound, Pound, Pounding und die drücken die Nägel hinauf. Aber wie, im zweiten Rennen haben wir dann vorne die Schuhe ausgeschnitten, damit die nicht drauf drücken.
Du hast schon gesagt, so aufgeben kam für euch nie in Frage. Warum nicht?
Da denkt man doch gar nicht dran. Aber wie man immer gesagt, also in kleinen Schritten nehmen sozusagen, jetzt geht es mir so schlecht, aber bis zu dem Baum schaffe ich es noch. Und wenn ich bei dem Baum bin, dann kann ich ja weiterdenken. Bis zum nächsten Baum. Und dann ein bisschen weiter. Ich kann ja auch kriechen einmal. Oder ich kann ja auch einmal, habe alles gemacht, haben wir alles gemacht, ja. Alles geht. Weil es ist einfach, man sieht das Ende. Und das Ende ist eben eine, such a reward.
Es ist doch nicht irgendein oberflächliches Glücksgefühl, das über sie kommt, wenn sie das Ziel erreicht. Es ist viel mehr. Es ist diese Bestätigung, dass alles möglich ist, wenn man es nur will.
Wenn man solche Dinge schafft, es gibt dann so viel Mut im Leben. Es gibt einem Self-Confidence. Es gibt dann so viel im Leben, ja.
Also ihr habt so, vielleicht so ein bisschen diese Personality, dass man sagt, so sky's the limit und immer weiter.
Ja, definitely the sky's the limit. I mean, wir haben, natürlich haben wir viele Limitationen. Aber es gibt Leute, die sind Explorers und andere, die sind Followers, die einem nachgehen, ja. Und wir waren auf jeden Fall Adventurers und Explorers. Mhm. Und wenn wir eben an 50 Meiler gelaufen sind, dann, ja, warum kann man nicht weiterlaufen?
Aber hast du irgendwann mal gedacht, so, da ist ein Limit?
Doch.
Ja.
Ja, wir haben immer, das Einzige, was wir immer gesagt haben, ist, wenn irgendwas von einem von beiden passieren sollte, wir könnten uns das nie vorstellen.
2006 bekommt ihre Schwester Barbara zum ersten Mal keine Luft mehr. Ein Arzt diagnostiziert bei der 63-Jährigen eine seltene Allergie, die ihr die Kehle verschließt.
Wir haben in zwei Rennen in einem Rennen mitgemacht, wo sie dann nachher, auf einmal ist sie die Kehle zugegangen. Ganz komisch, sie hatte keine Luft mehr gekriegt, ja. Und da ist sie ins Spital gekommen und hat ihr asthmatische Medizin gegeben und was, alles war wieder in Ordnung. Und dann ist das Gleiche noch einmal passiert in einem anderen Rennen. Sie hat einfach keine Luft mehr gehabt.
Aber als sie das quasi diagnostiziert bekommen hat, war auch wieder nicht der Gedanke, jetzt muss ich mal aufhören.
Doch, aber das ist ja nur so selten passiert. Und warum soll sie aufhören, wenn man etwas nicht weiß, ob es überhaupt noch einmal passieren sollte?
Weil, naja, das ist halt dann eure Attitude, ne? Also man könnte ja auch sagen, ich riskiere nicht mein Leben und ich...
Das weiß man ja nicht.
Ja.
Ja.
Die Zwillinge laufen weiter, durch Wüsten, Berge, Rennstrecken. Barbara läuft 12-mal den Ironman Hawaii und gewinnt ihn mit über 60 Jahren. Sie hat das Asthma-Spray jetzt immer griffbereit. Beim Santa Barbara Triathlon am 23. August 2008 geht Barbara alleine an den Start. Bevor sie losrennt, umarmt und küsst sie ihre Schwester noch ein letztes Mal.
Ich habe das Rennen nicht mitgemacht, aber wir sind zu gut gegangen. Und ich war auf der Laufstrecke, so ziemlich am Ende vom Laufstreck zum Ziel hin und habe auf sie gewartet. Und dann habe ich eine Frau gesehen, die normalerweise hinter ihr hineinkommt. Und nicht vor ihr, weil sie war eigentlich immer die Erste. Und sie war aber hinter der Frau, und dann habe ich gedacht, das ist aber komisch. Also sowas, dann habe ich geschaut auf die Laufstrecke, jetzt muss sie doch kommen, jetzt muss sie doch kommen. Sie ist nicht gekommen. Na, sowas Komisches, haben wir gedacht, ja, vielleicht ist, weiß nicht, irgendwas passiert. Oder. Aber dann ist mein Mann hergekommen. Und der hat gesagt, komm mit mir sofort, deine Schwester hat das Genick gebrochen.
Während des Rennens will Barbara ihr Asthmaspray aus der Gesäßtasche ziehen. Es drückt ihr wieder die Kehle zu. Doch es ist zu spät. Sie wird ohnmächtig und verliert die Kontrolle über ihr Rennrad. Sie stürzt auf den Kopf und der Helm zerspringt in zwei Teile.
Dann sind wir gleich ins Spital und ich habe meine Schwester gesehen. Sie war am ganzen Körper gelähmt. Sie hat nur die Augen bewegen können. Das war alles. Und der Arzt hat mir erklärt, was passiert ist, dass das Genick ganz oben gebrochen ist, dass sie nicht reden hat können. Es war alles künstlich belebt, das Ganze. Ich weiß nicht, wie viele Maschinen sie dran war. Und er hat mir eben gesagt, dass überhaupt keine Hoffnung ist.
Den Sturz hat Barbara überlebt, doch sie kann nur weiterleben, solange die Beatmungsmaschine läuft. Sie kann nicht mehr laufen, Rennrad fahren, rudern. Alles, was für sie Leben und Freiheit bedeutet hat, ist dahin. Aber eine Freiheit, die gibt es noch. Angelika fragt den Arzt, ob man in Kalifornien Sterbehilfe in Anspruch nehmen kann.
Jetzt kann man sagen, dass sie nicht mehr weiterleben will. Dann hat er gesagt, ja, natürlich kann man das, ja. Da war ich dann so erleichtert, da bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, also wenn du nicht mehr weiterleben willst, ich habe erklärt ungefähr, was alles los ist, dann kannst du sagen, wenn du in einem Jahr sterben willst, und dann hat sie mit den Augen so gemacht, like, wie nein, oder in 6 Monaten sterben willst oder in 3 Monaten. Oder wenn du jetzt sterben willst. Dann hat sie ganz fest mit den Augen, Wimpern, ganz fest zugedrückt, die Augen, ganz, ganz fest.
Wenig später versammelt sich die ganze Familie um das Krankenbett. Durch die Jalousien blitzt die kalifornische Sonne. Die Maschinen piepen, die Beine liegen still.
Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind jetzt alle hier bei dir. Ich war am Bett mit ihr, habe sie festgehalten und dann haben sie die Medizin gegeben. Morphium natürlich, ja. Und dann, so langsam, haben alle Maschinen sind leiser geworden. Und die Monitoren, ja, wo die ganzen, der Blutdruck war, das war, alles ist stiller geworden, bis auf einmal alles schwarz war. Und das war das Ende.
Ist okay.
Ich stelle das Aufnahmegerät aus und umarme Angelika. In meinen Armen weint und zittert sie am ganzen Körper. Wir sitzen ein paar Minuten so. Es ist das erste Mal, dass ich ein Interview unterbrechen muss und einen Interviewpartner in den Armen halte und tröste. So ein bisschen dann ist mit deiner Schwester auch ein Teil von dir gegangen, oder?
Ein riesiger Teil, ja. Also wir zusammen waren wie eine Person und dann auf einmal es nicht mehr zu haben. Ich habe mein eigenes Leben finden müssen, was wir uns nie vorstellen hätten können vorher.
Angelika hat aufgehört zu laufen. Sie hat seit dem Tod ihrer Schwester kein einziges Rennen mehr mitgemacht.
Ja, wie hätte ich denn laufen können? Die ganze Motivation war weg. Man braucht eine wirklich große Motivation, um das alles zu machen. Wenn die Motivation nicht mehr hier ist, dann ist es schwere Arbeit. Ich habe keine Motivation.
Wenn du heute zurückblickst, bereust du manchmal, dass ihr nicht früher aufgehört habt?
Also überhaupt nicht. Was für eine Frage. Wie kannst du mich nur das fragen? Keine Minute von meinem Leben. Also überhaupt nichts. Die ganzen Rennen, den ganzen Schmerz und die ganzen Freuden. Ja, nicht eine Minute, ja.
Am Ende drückt mir Angelika noch ein Buch in die Hand. Ihre Schwester Barbara hat es geschrieben. Become Exceptional, Reaching Personal Greatness lautet der Titel. Und Angelika greift nach einem Stift und schreibt mir eine persönliche Widmung auf die erste Seite. Sehr nett, dich kennengelernt zu haben. Always reach a little higher, further and deeper.
Hannah Ender hat Angelika Drake getroffen. Einen Teil des Twin Teams, die Zwillinge sind die härtesten Rennen der Welt, gemeinsam gelaufen. Andrew Size ist 25 Jahre alt, er kommt aus einer Kleinstadt in Minnesota, USA, und er ist ein Rumgeher. Andrew ist einmal um die Erde zu Fuß. Im Mai 2012 ist er los in Sorrent am Golf von Neapel. Vor genau 2 Wochen, am 8. Mai 2015, ist er wieder dort angekommen, in Sorrent. Nach 38.000 Kilometern zu Fuß, durch 24 Länder, 3 Jahre, und dabei ist er mit 3.500 Euro ausgekommen. Sein Gepäck, ein Rucksack mit dem Nötigsten und seine Geige, mit der er sich als Straßenmusiker immer wieder was dazu verdient hat. Nilo Fahr-Elhami, 100-Redakteurin, ist bei mir im Studio jetzt. Nilo, du hast mit Andrew gesprochen über seine Reise. Nun ist er Ami. Ja.
Genau, aus Minnesota.
Er ist aber in Italien los. Warum diese Route? Wieso hat er die ausgewählt?
Seine Route hat er hauptsächlich mit den Visa-Bestimmungen der Länder zu tun. Andrew hat sich vorher informiert, für welche Länder er als Amerikaner ein Visum bekommen würde. Und so hat er auch mehr oder weniger seine Reise festgelegt. Und angefangen in Italien, hast du ja gesagt, über die Balkanländer, Bulgarien, Türkei. Dann wäre es natürlich kürzer gewesen, durch den Iran zu laufen.
Gut, aber das geht als Ami natürlich auf gar keinen Fall. Ne?
Genau so. Da musste er von der Türkei einfach Richtung Kaukasus, durch Georgien, Aserbaidschan, dann mit dem Boot über das Kaspische Meer nach Kasachstan, dann wirklich monatelang durch die Wüste Mongoleis.
Da zieht es sich, ne?
Riesig, wirklich, ist das. Riesig, ja. Ist das. Monatelang und sehr einsam. Dann über China, rüber nach Südkorea, weiter nach Japan. Dann ist man ja auch am Meer. Einmal über den Pazifik nach Alaska. Auch hier monatelang durch Alaska
durch
und Kanada.
Durch die Wildnis, da ist ja nichts los, ne?
Da ist wirklich nichts. Tagelang keine Menschen und so. Bis er dann eben in den USA angekommen ist.
Bei sich zu Hause.
Bei sich zu Hause. Und das muss wirklich ein komisches Gefühl gewesen sein für Andrew. Aber das war ja eben nicht sein Startziel. Das war ja eben Italien. Und so ist er nun einmal komplett durch die USA gelaufen, durch seine Heimatstadt St. Paul in Minnesota.
Ja, dann konnte er mal Pause bei der Familie machen.
Ja, hat da so ein bisschen Liebe, Werben und Geborgenheit, glaube ich, getankt bei Freunden und Familie. Dann nochmal mit dem Schiff von der amerikanischen Ostküste von Hampshire aus nach Lissabon weitergewandert durch Spanien, Frankreich und zurück nach Italien. Das klingt so einfach, wenn man das
Wahnsinn,
so aufzählt.
Ne? Ja, da. Das sind 3 Jahre. Das sind eben, wie du gesagt hast, die Wüste Gobi. Da sind ganz viele Strecken, wo er völlig alleine ist. Wir haben schon gesagt, er hat einen Rucksack dabei. Eine Geige war sein Gepäck. Was war denn in diesem Rucksack? Was nimmt man mit für so eine 3-Jahrestour?
Er hat einfach nur gesagt, Medikamente, Klamotten, sein Zelt, eben seine Geige, was wir schon genannt haben. Der hatte keinen Kocher dabei. Er hat also abends oder tagsüber nichts Warmes gekocht, weil er dafür viel zu viel hätte tragen müssen. Der hatte immer Wasser dabei, weil er manchmal tagelang ohne Supermärkte, ohne Menschen unterwegs war.
Genau, aber
war.
Wenn man dafür den Platz braucht, dann kann man nicht mehr viel anderes einpacken. Ne? Wasser nimmt Platz weg.
Richtig, und er hat auch gesagt, Kocher konnte er nicht dabei haben, weil er hätte das dann spülen müssen mit dem knappen Wasser, was er dabei hatte und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass er 3 Jahre lang gar kein warmes Essen bekommen hat. Der wurde ja auch manchmal von Leuten eingeladen. Nur meistens hat er sich eben von Broten, Trockenfrüchten und Nüssen und sowas ernährt.
3 Jahre, das hört sich wahnsinnig lang an. Und du hast es ja auch gerade so schnell im Durchlauf einmal gesagt. Hat er gedacht, dass er wirklich diese 3 Jahre auch braucht für die Strecke?
Er sagt, er hätte sogar gedacht, dass er länger braucht, dass es länger dauert. Hatte mit 4 gerechnet, mit 4 Jahren. Aber also mit diesen 3 Jahren, man muss auch sagen, der hatte wirklich eine ordentliche Geschwindigkeit. Er ist nämlich durchschnittlich 50 bis 70 Kilometer am Tag gelaufen.
Also das würde ich wahrscheinlich kaum mit dem Rad schaffen. Jedenfalls nicht länger als 2 Wochen am Stück.
Das sind 16 Stunden am Tag und das über Jahre. Aber natürlich hat er eben in diesen 3 Jahren Pausen eingelegt, wie in Georgien zum Beispiel, als der Winter kam. Und da hat er keine Lust gehabt, die Berge zu überqueren mit Schnee und so. Da hat er 3 Monate gewartet, bis es wärmer wurde. Warten musste er auch ab und zu vor der Grenze eines Landes, weil das Visum eben manchmal so ein bisschen
so Schwierigkeiten
hat.
Halt. Genau. Nur ist der Mann diese Kilometer gewandert, 38.000. Was machen denn da die Schuhe? Also die halten ja nicht so lange, oder?
Ja, was glaubst du, wie viel?
Ich sag's dir einfach nur. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, 4?
9. 9 Paar Schuhe. 9 Paar Schuhe hat er in dieser Zeit verschlissen. Durchschnittlich 3000 Kilometer pro Schuhpaar, hat er mir erzählt. Und oft hat er welche unterwegs geschenkt bekommen von anderen Wanderern. Seine besten Schuhe aber waren keine Wanderschuhe, sondern Sportsandalen. Und der Grund hören wir hier.
Your feet are just trapped in these shoes all day. You know, it's 16 hours, you know, in the sweat. And the shoes just smell so bad. Like you don't even want to take them off. They just stink so bad.
Ja. Also, es stinkt zu doll.
Er sagt, die geschlossenen Schuhe, ja, die wollte er wirklich irgendwann nicht mehr ausziehen, weil die so bestialisch gestunken haben. Und mit Sandalen konnte er dann wenigstens so die Zehen bewegen und ein bisschen durchlüften und so.
Was steckt hinter dieser Reise? War das irgendwie tatsächlich sowas wie Urlaub, was anderes machen? Oder hat er da irgendwie eine Mission bei gehabt?
Nee, das ist eher wie ein Job gewesen, hat er mir erzählt. Jeden Tag aufstehen, weiterlaufen, auch wenn er manchmal wirklich keine Lust hatte. Und es scheint alles andere als einfach gewesen zu sein und so überhaupt nicht wie Urlaub, außer, hat Andrew mir gesagt, also man stellt sich einen Urlaub vor wie aus der Hölle.
I mean, it's not a vacation. Like, I mean, unless your vacation is like a vacation from hell and you're just, you know, beaten down by the weather all the time and, you know, stopped by police all the time and stared at and judged all the time. It's kind of, yeah, it was kind of like an education for me. That's how I saw it.
Ja, der sagt, also man kann sich das so vorstellen, dass man ständig unterm Wetter leidet, von der Polizei angehalten wird, von Menschen angestarrt und verurteilt wird, warum man das jetzt überhaupt so macht, wie so ein Penner durch die Gegend zu laufen. Und das war mehr eine Ausbildung für ihn jetzt als Urlaub. Und zu dem Wetter sagt er auch, dass er wirklich manchmal gebeten hat, vor lauter Verzweiflung oder Ausleiterverzweiflung, dass es aufhören soll, bitte zu regnen, oder dass der Wind abnehmen soll, dass es wärmer werden soll. Und das scheint auch wirklich seine komplette Reise beeinflusst zu haben, das Wetter. Denn klar, er wurde mal hier eingeladen, mal da in Städten bei Couchsurfern oder ist er manchmal in Kirchen oder Moscheen untergekommen und hat geschlafen. Aber die meiste Zeit ist er halt durch die Wildnis gelaufen. Und da kann es auch mal im Zelt sehr einsam werden.
Du sagst, es ist bitterkalt zwischendurch, es regnet die ganze Zeit, er ist alleine. Was ist denn, wenn er dann mal krank wird?
Also alleine krank werden, das, glaube ich, kann jeder sich vorstellen, das muss wirklich die Hölle sein. Und ja, der ist in Kroatien krank geworden, richtig krank. Da hat er die Grippe bekommen, 40 Grad Fieber. Hatte aber wirklich Leute gefunden, die so ein paar Tage, wo er unterkommen konnte. Ein anderes Mal ist er total dehydriert zusammengebrochen, in ein Krankenhaus gebracht worden. Das war alles auch am Anfang seiner Wanderung in Südosteuropa. Und er sagt auch, dass alleine krank werden, das war mitunter das Schlimmste auf der Reise.
You really miss home then. You really miss a place where you can just sit down and recover. No one really wants to invite you in if you're sick, you know? You know, and I don't want to be the sick stranger in someone else's house. So, yeah, those are the worst times.
Ja, er sagt, man vermisst sein Zuhause, man vermisst es irgendwo, sich irgendwo ausruhen zu können. Und fremde Hilfe ist schwierig, denn er sagt, keiner will einen fremden Kranken helfen. Ne?
Nur war er in aller Herren Länder unterwegs. Er war viel in der Wildnis. Gab es da nicht auch mal, also da denkt man ja an wilde Tiere, Alaska, an Bären und was auch immer. Gab es nicht mal irgendwo richtig Gefahr für ihn auch?
Ja, Gefahr anderer Art vielleicht. Ja, die schlimmste Erinnerung ist ihm sofort eingefallen. Das war relativ am Anfang seine Wanderung in Bulgarien. Da hat einen LKW-Fahrer hat er kennengelernt, der ihn abends dann eingeladen hat, bei ihm in seinem Wagen zu pennen, statt draußen im Zelt. Und der Fahrer hat dann irgendwann nachts ihn aufgeweckt, eine Waffe auf ihn gerichtet und gleichzeitig angefangen, ihn sexuell so ziemlich zu belästigen, wollte sich auf ihn vergreifen. Und Andrew sagt, sein erster Gedanke war, ey, raus, wegrennen, hatte voll die Panik gehabt. Aber er hatte alle seine Sachen hinten im Wagen, das war mitten in der Nacht, mitten im Nirgendwo. Und dann hat er eben entschieden, ruhig zu reagieren.
I just told him to calm down. I said, I'm not gay, I'm not really interested. I didn't want him to get scared, because I thought if he got scared, then he might shoot me. So I just, you know, I just tried to stay relaxed too and tell him, no, it's okay.
Ja, er hat also versucht, die Situation zu beruhigen. Der hat nämlich Angst, dass wenn der Fahrer irgendwie selber Angst bekommt, dass er ihn vielleicht eben erschießt oder genau. Das hat er aber auch geschafft. Und das Krasse ist, dass er wieder einschlafen konnte. Das hat er mir erzählt,
Wahnsinn,
dass er das selber so abgefahren
findet. Sache.
Genau, nachdem die Situation sich eben beruhigt hatte. Und das Ganze hat damit geändert, dass der Fahrer ihn nach einer Weile, also noch in der Nacht, aber nach ein paar Stunden Schlaf aus seinem LKW rausgeschmissen hat. Und darüber war der Andrew natürlich mehr als froh und dankbar.
Zu Fuß einmal um die Welt. Andrew Size hat das gemacht, läuft. Jeder, der viel geht oder läuft, der weiß, die richtigen Schuhe sind verdammt wichtig. Wenn Schuhe nicht sitzen, dann wird das Laufen zur Qual. Na gut, wir kaufen uns dann halt neue. Blasenpflaster auf die Füße und weiter geht's. Bei Lothar Nichols ging das so aber nicht. Er wusste nicht einmal, dass er die falschen Schuhe hatte. Sein ganzes Leben hat er sich bei langen Strecken zu Fuß gequält, ist mehr schlecht als recht gelaufen, hatte Schmerzen. Doch dann hat er die richtigen Schuhe gefunden. Und sein Leben hat sich geändert. Aber das erzählt er besser mal selbst.
Also bevor ich jetzt hier die Geschichte erzähle, muss ich eine Sache klären. Ich habe nämlich keine Arme und keine Hände. Schon immer, also seit meiner Geburt 1972. Warum das so ist, keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Und es spielt auch letztlich keine Rolle. Eine große Rolle dagegen spielen die Füße in meinem Leben. Darauf laufe ich nämlich nicht nur durch die Welt, damit begreife ich die Welt auch. Konkret heißt das, ich mache damit alles, was andere Menschen mit den Händen machen. Essen, Zähne putzen, Smartphone bedienen, Autofahren, ja, alles eben. Ich weiß, jetzt tun sich bei einigen gerade echt viele Fragen auf. Ich kenne diese Fragen, weil sie mir natürlich immer wieder gestellt werden. Das ist auch absolut okay so, aber für den Moment muss es reichen, wenn ich sage, meine Füße sind gleichzeitig meine Hände. Und genau deswegen geht's jetzt auch um Schuhe. Und das sind Schuhe, die mein Leben verändert haben. Denn wenn Füße gleichzeitig Hände sind, dann müssen die Schuhe einiges können. Und die meisten Schuhe, die ich bisher hatte, die konnten überhaupt nichts.
I'm going up the country, babe, don't you wanna go?
Hast du doch diese Mega-Schuhe.
Du erinnerst dich noch an die klobigen schwarzen Schuhe.
Ja, ja, die waren so Skistiefelmäßig.
Erinnerst du dich noch da, wie ich da drin gegangen bin? Wie sah das aus?
Hey, Entschuldigung.
Wie Rumpelstilzchen, was kommt jetzt?
Ein bisschen mechanisch robotermäßig.
Echt?
Mhm. Steifer. Ich glaube, steifer ist der Punkt. Ja, man hat gesehen, dass die schwer sind, diese Schuhe. Dass du was mit dir rumschleppst. Ja. Wie eine Fußfessel. Genau, es waren
Schuhe, die sich hier so genau an meine wirklich üblen Schuhe von damals erinnert, das ist Stefanie. Die fand mich früher übrigens ziemlich grummelig. Was ja auch kein Wunder ist. Bei den Schuhen, naja, mittlerweile gehen wir beide jedenfalls ganz gerne lange im Wald spazieren. Daran war früher ja gar nicht zu denken.
Dich beim Spazieren wie mit hinterher schleppen und immer das Gefühl zu haben, ich laufe irgendwie zu schnell. Und du hast auch oft gesagt, jetzt lauf mal langsamer. Bitte nicht so schnell. Oder hast ein paar Meter hinter mir gewartet und bist stehen geblieben, bis ich dann irgendwann aufschrecke und denke, wo ist er denn? Und dann wieder zurückgetrappt bin.
Ja, ich hatte halt null Kondition. Eben wegen diesen dämlichen Schuhen.
Erstmal waren sie nicht so schnell aus- und anziehbar und haben diesen Übergang von Fuß zu Hand immer erschwert.
Noch schlimmer als die Tatsache, dass diese Verwandlung von Fuß in Hand und Hand in Fuß so lange gedauert hat, war, dass ich ständig auch Schmerzen hatte in diesen Schuhen. Jeder Schritt war Schmerz. Ja, wirklich jeder.
Mhm. Und das hat man auch gesehen. Einfach, dass es dir keinen Spaß macht, rumzulaufen.
Es hat mir auch keinen Spaß gemacht. Ich bin ja auch wirklich fast keinen Meter umsonst gegangen. Nicht so wie heute. Heute ist das ganz anders. In den letzten Monaten bin ich so viel wie noch nie zu Fuß unterwegs gewesen. Das sind große Worte, aber stimmen tun sie trotzdem. Und das habe ich einem ganz bestimmten Menschen zu verdanken. Ralf de Maison. Zu dem fahren wir gerade. Ralf ist Orthopädie-Schuhmachermeister in Margröning bei Stuttgart. Das ist zwar 400 Kilometer von mir weg, aber die Fahrt dorthin lohnt sich jedes Mal.
Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre ein Schuhmacher. Einfach ein richtig guter Schuhmacher.
Ja, das ist er ja auch.
Okay, das ist er auch.
Meinst du, wir würden zu irgendeinem
schlechten Schuhmacher hingehen?
Naja, Ralf macht jetzt nicht einfach nur Schuhe. Für mich hat er die Schuhe schlechthin gebaut. Die sind nicht nur praktisch, die sehen auch tausendmal besser aus als die Schuhe, die ich früher hatte. Eben nicht mehr wie Skistiefel, sondern wie schwarze Sportschuhe aus dem Laden. Nur, dass der linke ein bisschen höher ist als der rechte. Und solche Schuhe bauen, da gehen locker mal 4 Jahre ins Land. Da muss man viel probieren und verändern und dann wieder probieren. Und das dauert eben.
Das hier. Sieht jetzt so aus, wie ich mir das hier vorgestellt hatte. Ja, weil ich wusste ja gar nicht, dass es eine Klinik und so hier gibt. Ich dachte, wir gehen in eine Schuhmacherwerkstatt.
Hier ist es ja auch.
Und bisher sah es halt überhaupt nicht so aus.
Eine Frage, die hat Ralf und mir von Anfang an richtig viel Kopfzerbrechen bereitet. Nämlich, wie ich die Schuhe selber auf und zu machen kann, damit das mit der Fuß-zu-Hand-Geschichte ziemlich zügig geht. Und wie wir es hinkriegen, dass die Schuhe dazu noch bombenfest sitzen. Das ist auch extrem wichtig, besonders für meinen linken Fuß. Der ist nämlich ein Klumpfuß und auch noch so nach innen gedreht. Den kann ich im Sprunggelenk nicht bewegen. Der ist da quasi versteift. Und ich trete so mit dem Außenrand auf. Das ist der Grund, warum ich überhaupt orthopädische Schuhe tragen muss. Nicht, weil ich keine Arme habe.
I'm going, what it takes, I want.
Im Januar war es dann endlich soweit. Ralf hatte die Lösung fürs Auf- und Zumachen. Drehverschlüsse, ganz einfach. Und die hat er mir dran gebaut. Und so funktioniert's. An jedem Schuh ist ein Rädchen und ein Drahtseil. Das ersetzt den Schnürsenkel. Und wenn ich jetzt an dem Rädchen drehe, spannt sich das Drahtseil und der Schuh ist zu. Ich meine, richtig zu. Besonders der linke Fuß sitzt jetzt sowas von fest im Schuh, das ist der Hammer.
Das war zum Beispiel auch eine richtig tolle Sache, diese Rückmeldung von dir. Du kannst auch über unebenen Boden oder gerade diese Geschichte von einer Einfahrt, die du hochgelaufen bist und den Koffer hoch praktisch buxiert hast mit deinen Beinen. Das war top, ja. Also, und das geht ja dann nur über einen absolut festsitzenden Schuh. Und das freut einen natürlich dann selber. Insofern ist es diese kontinuierliche Verbesserung natürlich, die merkt man an der Persönlichkeit. Das ist dann gerade, wie man eben dann auch im Leben steht, ja. Je besser praktisch eben so ein Schuh auch sitzt und funktioniert offensichtlich, desto besser geht es natürlich dem, der sie trägt. Ja.
Ja, das kann man wohl so sagen. Seit ich die Schuhe mit dem Drehverschluss habe, hat sich mein Körpergefühl jedenfalls total verändert. Also kein Vergleich zu früher.
Ja, sicher, klar. Natürlich. Also als du hier praktisch angekommen bist, da hat man dir deinen Leidensdruck schon angesehen. Also angemerkt. Definitiv die Art, wie du gelaufen bist, deutlich weniger flüssig, deutlich unrunder.
Mittlerweile liegen da Welten dazwischen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich seit Januar jeden Tag zu Fuß unterwegs bin. Und sowas hätte ich ja früher nie gemacht. Jedenfalls nicht freiwillig. Im April habe ich mir dann so eine App auf mein Handy geladen, weil ich einfach mal wissen wollte, wie weit sind denn die Strecken, die ich da so gehe. Und als ich dann gesehen habe, 6, 8, 10 Kilometer, das hat mich irgendwie total gekickt. Davon erzähle ich Ralf in der Mittagspause.
Das glaube ich. Kilometer 10.
Nach 10.
Nach 10 Kilometer.
Ich habe es registriert. Das geht jetzt seit Monaten so, ne? Ja, also er stellt nämlich momentan wöchentlich einen Rekord auf. Ich kriege dann einen Anruf und da heißt es, Stefanie, weißt du, was ich heute gemacht habe? Und ja, ich weiß es, ich kann es mir vorstellen. Ich sage dann, uh-huh. Und dann kommt irgendwann, ich bin heute Morgen von Bellscheid nach Wachsweiler, dann durch den Wald und dann hinten rum und dann da durch und dann über den großen Acker, wo du mich mal abgeholt hast, dann da zurück zum Haus. Und insgesamt, und dann steigerte es sich so, 5 Kilometer, 10 Kilometer, 15 Kilometer.
Das sind natürlich jetzt schon veraltete Werte, klar. Letzte Woche habe ich mir dann übrigens mal 20 Kilometer gegönnt.
Das ist kein Witz. Ja, klar. Ja, da sieht man interessanterweise, wie eigentlich so ein simpler Verschluss, also es ist natürlich super durchdacht, aber einfach diese Verschlussmöglichkeit, die diesen Schuh deutlich besser zum Sitzen bringt und dass das eben so unglaublich viel für dein Gangbild und für deine Bewegung bringt, das hätte ich echt nicht gedacht, dass das so gravierend ist von seiner Auswirkung her, dass dieses wirklich feste Sitzen der Schuhe jetzt letztendlich am Fuß, an deinen Füßen wirklich so viel bringt. Das finde ich super.
Insgesamt bin ich seit April bis heute, laut dieser App zumindest, 256 Kilometer gegangen. Und ich habe das Handy oft nicht dabei, wenn ich unterwegs bin. Ich weiß, das ist nur eine Zahl. Aber diese Zahl zeigt mir, dass ich Dinge hinkriege, die ich bis vor kurzem selber nicht für möglich gehalten hätte. Ach ja, und ein netter Nebeneffekt ist außerdem, dass ich 10 Kilo weg habe. Okay, wobei das jetzt nicht nur an meinen Fußmärschen liegt. Seit Januar mache ich auch fast jeden Morgen Sit-Ups und strampel mir einen ab auf meinem Trimrad. Hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal machen würde. Ich muss mein Leben neu überdenken, wirklich teilweise. Weil diese Schuhe so toll funktionieren. Das eröffnet Dimensionen, die mir jetzt auch zum Teil noch gar nicht so klar sind. Was du dir aber nicht vorstellen kannst, und ich würde dir wünschen, dass du das, würde ich jedem Menschen wünschen, das zu erleben. Ich fühle mich auch unglaublich leicht. Leicht und beweglich. Ich habe jetzt noch weniger Schranken im Kopf.
Ralf ist mal eben mit meinen Schuhen verschwunden, irgendwas reparieren. Und mir fällt plötzlich Nietzsche ein.
Das kann ich nicht sagen. Doch. Ich habe gelernt zu gehen, seitdem lasse ich mich laufen. Und es geht noch weiter. Da ist dann die Rede vom Fliegen und so weiter. Seitdem, bla bla bla. Und dann am Schluss heißt, und das, ich fühle, das, so komme ich jetzt drauf, weil ich eben sage, ich fühle mich als würde ein Gott durch mich hindurch tanzen. Super. Das darf man aber nicht sagen in der Sendung. Das hat ja was total Größenwahnsinniges. Das kann ich ja so nicht stehen lassen.
Außerdem habe ich jetzt im Nachhinein festgestellt, Nietzsche hat das alles ein bisschen anders gesagt, aber ab dafür. Ich interpretiere das einfach so, ich habe das mit dem Gehen hingekriegt, ich habe echt nochmal geübt zu gehen, wie das funktioniert. Und seitdem ich weiß, wie das geht, wie es geht, muss ich darüber nicht mehr nachdenken, dann passiert das einfach automatisch. Und dann komme ich auch noch drauf, was für ein befreiendes, ja entfesselndes Gefühl das für mich war, als mir zum ersten Mal klar wurde, ich muss diese bescheuerten schwarzen Klötze gar nicht unbedingt tragen. In diesen Schuhen, das war wahrscheinlich so, wie wenn jemand mit Armen die Hände in der Hosentasche festgeschnürt bekommt und die davon alleine nicht mehr rauskriegt. Von diesem Gefühl hatte ich die Schnauze voll. Und dann habe ich einfach mal ganz normale Turnschuhe ausprobiert. Gut, bequem ist was anderes, wegen meinem Klumpfuß. Laufen konnte ich damit nicht so gut, aber da konnte ich zum ersten Mal rein und raus, und zwar ohne fremde Hilfe. Das ist jetzt über 10 Jahre her. Und dann hat es Klick gemacht im Kopf, weil ich da die Welt begonnen habe zu begreifen. Ich habe die Welt begriffen, habe gefühlt, wie fühlt sich das an? Wie fühlen sich Gegenstände um mich herum an? Wie fühlen sich Menschen um mich herum an? Wie fühlen sich Typen an? Wie fühlen sich Frauen an, die ich einfach anfassen kann um mich herum? Das musst du dir vorstellen, das ging ja nicht. Wenn ich irgendwo hingegangen bin, waren meine Füße in den Schuhen und Ende. Und wenn ich solche Schuhe gehabt hätte damals, dann dann wäre ich noch steiler gegangen. Steil gehen ist übrigens auch ein sehr gutes Stichwort. Jetzt, wo ich mit den neuen Schuhen von Ralf so eine Mischung aus Turnschuh und orthopädischem Schuh habe, jetzt ist noch viel mehr Bewegung drin. Da wird es demnächst dann auch mal eine richtig lange Bergwanderung geben.
Weil für lange Wanderung braucht man nämlich eben nicht nur Schuhe, man braucht auch einen Rucksack.
Natürlich. So habe ich dir das doch erklärt, Ralf, oder? Ich habe zu Ralf gesagt, ich werde mit Chefin demnächst irgendwie wandern gehen, ich brauche einen Rucksack. Damit du das nicht alles tragen musst. So war das, oder?
Wie sonst immer.
Ralf hat sich da was total Cooles ausgedacht, damit ich ziemlich bequem einen Rucksack tragen kann. Auf der Brust habe ich so eine Platte und da sind die Bändel vom Rucksack dran befestigt. Hat ein bisschen was von der Ritterrüstung oder den Ninja Turtles. Aber durch diese Platte verteilt sich das Gewicht gleichmäßig über meinen Oberkörper. Und ich kann mir das Ding sogar selber anhängen.
Ich bin losgerannt, habe mir alles zusammen, so zack, 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 die ganzen Dinger. Und dann jetzt muss ich trainieren, weil ich muss es vorführen. Und dann habe ich mich da reingezwängt, da kann ich mir vorstellen, die Kollegen, solche Augen gemacht. Und ich habe mich da reingezwängt, du Kratzer am Hals, überall, ja, echt die Stirn, logisch. Weißt du, mir sind ja meine Schultern im Weg, gell, und dann hin und her. Und ich wollte es ja ohne Hände schaffen. Gell.
Das heißt, du bist so von unten da rein und dann...
Genau, ich habe es mir praktisch so seitlich hingelegt. Und
darf ich das mal probieren?
Ja, ich habe mich dann mit Schwung hochgezogen, zack, genau, ja, mit Schwung. Sagt, ja, nein, nicht ganz so. Nee, erstmal richtig positionieren, darf ich mal? Genau.
Aua.
Ja, aua, genau.
Ist da das Loch für den Kopf?
Ja. Zack.
Okay.
Genau.
Raus müsste ich ja jetzt eigentlich ohne Arme auch wieder kommen.
Ja, ohne Probleme. Und zwar halt
ohne Arme und ohne Probleme.
Ohne Arme und ohne Probleme.
Ich habe ja jetzt ziemlich ausführlich davon erzählt, wie toll meine Schuhe sind, wie gut ich damit laufen kann. Aber jetzt müssen wir von Mark Gröning die 400 Kilometer auch wieder zurück. Und das will ich auch mit den besten Schuhen der Welt nicht laufen müssen. Und deswegen sitzen wir jetzt auch wieder im Auto.
Ich fand das jetzt noch am Schluss ganz spannend mit den Prothesen und den Orthesen. Dieses Ersatzteillager.
Ja. Ralf de Maison hat uns übrigens beim Rausgehen noch gezeigt, was in Mark Gröning außer Schuhen noch so alles an Spezialanfertigungen gebaut wird.
Und was ich finde, was es mit mir macht, wenn ich da bin, ist nochmal Körper anders spüren. Nur durch das Hören und das Sehen, was da ist.
Gleich im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen.
Ja.
Das ist nicht selbstverständlich, in Schuhen laufen zu können. Das ist nicht selbstverständlich, sich aufrecht halten zu können. Das ist nicht selbstverständlich, etwas greifen zu können. Das ist gar nichts selbstverständlich. Und Bewegungen, Gelenke bewegen zu können, gehen zu können.
Das merkt man ja auch dann erst, wenn solche Funktionen ausfallen. Wenn man Schmerzen hat, weil Dinge nicht mehr funktionieren, wie sie mal funktioniert haben, dann merkt man, was einem fehlt oder wie toll das war, dass man das konnte.
Ich gehe da mit einer Art Dankbarkeit raus, von der ich aber weiß, dass sie überhaupt nicht annähernd so groß ist, wie sie wäre, wenn mir das vollkommen klar wäre, was ich gerade gesagt habe.
An der zweiten Ausfahrt rechts halten.
Es ist aber auch gut, dass das dir nicht so klar ist. Sonst würdest du ja ständig darüber nachdenken.
Nee? Nee. Wenn einem was ganz klar ist, dann muss man nicht mehr ständig darüber nachdenken. Denn dann ist es einfach klar. Aber dann hat man das im Bewusstsein mit drin. Und das ist gut, wenn man das ganz klar hat. Was das heißt, wenn ein Körper funktioniert. Wenn man den bewegen kann. So wie man ihn bewegen möchte.
Ich stell dir mal vor, meine Erfahrung ist ja, was die Schuhe angeht, genau eine umgekehrte. Ich kannte das eben nicht, wie toll das ist, in funktionierenden Schuhen unterwegs zu sein, die mir dieses Gehgefühl geben. Sondern das habe ich erst jetzt erfahren. Und wie dankbar ich dafür bin, dass ich das erleben konnte. Und wie toll das ist, wenn man sein Leben lang in wirklich blöden Schuhen, in unangenehmen Schuhen, die Schmerzen bereitet haben, gegangen ist. Und dann auf einmal geht man wie auf Wolken. Es tut nichts mehr weh. Das ist so schwierig, das zu vermitteln. Oder manchmal, wenn ich wenn Leute mich fragen, und wie geht es? Was gibt es Neues? Ja, die Schuhe hier. Gucken die auf die Schuhe. Aha. Und dann, wie jetzt? Fragen die. Und dann fange ich an zu erzählen. Und ich merke sofort, wen das interessiert und wen nicht. Manche Leute gucken dann, hören sich das an. Ich erzähle ja da nicht direkt, das ist ein epischer Breite. Aber nach 3-4 Sätzen merke ich, wen das interessiert und wen nicht. Dann kommen entweder Fragen, die weiter oder sagen, oh jo.
Aber sie raffen gar nicht, um was es geht.
Die raffen die Tragweite, das raffen die wenigsten, was das bedeutet. Und aber ich denke, das müsste doch ziemlich einfach zu verstehen sein, was das bedeutet, wenn Leute, die mich kennen, schon seit Jahren, die sehen mich nach 2-3 Monaten nochmal und ich sehe anders aus. Ich bin fitter, ich bin dünner, ich bin aktiver. Und wenn ich dann sage, das sind die neuen Schuhe, die das gemacht haben.
50 Kilometern, 3 Kilometer Stau. Soll die Strecke neu berechnet werden?
Da müssen sich doch Fragen auftun. Da muss doch klar werden, was unglaublich Besonderes diese Schuhe mit mir gemacht haben.
Was die Schuhe aber auch mit mir gemacht haben, ich habe mich zu einer ziemlich gewagten Wette hinreißen lassen.
Wir können ja mal irgendwann zusammenrennen.
Ja, das könnten wir ja auch jetzt heute Abend oder morgen machen.
Ja.
Ein Wettlauf.
Ja. Ja. Dann ist ja aber klar, wie das ausgeht.
Wir können ja aber für mich irgendwelche erschwerten Bedingungen erfinden.
Hä? Für dich? Für dich sollen wir erschwerte Bedingungen. Was soll das denn?
Ich bin mir meines Sieges sicher.
Ja, Stefanie, das ist klar. Wollen wir doch was wetten, ne?
Okay, ja.
Sehr gut. Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich nicht verliere.
Ach ja, okay, dann machen wir das. Machen einen Wettlauf.
Ja.
Wir suchen uns irgendeine gerade gute Strecke, dass jeder eine gleiche Ausgangsposition hat.
Das haben wir dann auch tatsächlich gemacht. Wir sind zu einem Sportplatz mit einer 100 Meter Tartanbahn, alles hochprofessionell, so mit Aufwärmen vorher und so.
Also. Mach doch mal, wie wird jetzt losgelaufen schon direkt?
Ja, auf was warten wir? Bis es dunkel wird, oder was?
Sehe ich mir nicht mehr. Ich würde gerne mein Hemd noch ausziehen.
Die Blamage nicht so groß.
Für dich, ja.
Also, eins.
Du hast auch Schiss, gell?
Dann wurde es irgendwie immer enger für mich.
Ah, oh, weißt du, Stefanie?
Eins.
Oh, ja. Füßchen darf nicht drüber treten.
Nee. Wo warst denn du im Sportunterricht?
Ja, ich war im Sportunterricht befreit.
Echt? Ja, solche Dinge rächen sich immer irgendwann.
Ja, aber nicht heute.
Eins. Zwei. Drei. Auf. Auf.
Au, au, auf.
auf.
Die Plätze. Fertig. Los.
Was man hier hört, ist der Wind, das Aufnahmegerät und Stefanie. Und die sind ziemlich weit weg. Ich hatte wirklich keine Chance. Echt nicht. Und ein kleines bisschen lag es vielleicht auch daran, dass schnelles Laufen nicht so mein Ding ist. Ich fühle mich da einfach nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich auch Ralf berichtet, wie es ausgegangen ist. Und er hat mir zurückgeschrieben, zum 100-Meter-Lauf kann ich nur sagen, dass ich dir auch Spike-Schuhe machen kann. Damit steigen deine Chancen. für die Revanche.
Lothar Nichols hat uns von seinen neuen Schuhen erzählt, Schuhe, die sein Leben verändert haben. Markus Rehm ist 2014 deutscher Meister im Weitsprung geworden. Und nach diesem Meistersprung hat sich eine Diskussion entfacht, ob Markus Meister sein und bleiben darf. Denn der 25-Jährige hat eine Beinprothese am rechten Unterschenkel. Es gab Diskussionen darüber, ob er durch diese Prothese vielleicht einen Vorteil hat gegenüber Sportlern ohne Behinderung. Es gab Messungen, Gutachten. Rehm durfte dann nicht bei der Europameisterschaft der nichtbehinderten Sportler antreten. Diese Geschichte ging durch die Medien letztes Jahr. Wir wollen heute die Geschichte davor hören. Ich habe mit Markus über den Unfall gesprochen, durch den er seinen rechten Unterschenkel verloren hat mit 14. Schon damals eine echte Sportskanone, Leichtathletik, Snowboarden und am liebsten Wakeboarden. Frage an Markus, wie kam es zu dem Unfall?
2009 war das. Der Unfall ist passiert auf dem Main, also in der Nähe von Würzburg, auf dem Fluss. Und ja, wir wollten an einem wirklich sehr, sehr schönen Tag in den Sommerferien nochmal einmal eine Runde auf dem Wakeboard drehen, sind dann mit dem Boot rausgefahren. Ich habe es mir dann auch nicht nehmen lassen, dann die perfekten Bedingungen direkt zu nutzen, bin als erstes gefahren. Und das Ziel des Wakeboardfahrens ist eigentlich hinter der Heckwelle des Motorbootes spektakuläre oder möglichst spektakuläre Sprünge zu machen.
Da kann man dann so ein bisschen die Welle nutzen, um da hochzukommen und um Kunststücke zu machen, ja?
Ja, ganz genau. Also man nutzt die Welle quasi als kleine Rampe, als kleine Schanze, um da wirklich nach oben zu kommen und abzuspringen. Das habe ich gemacht, habe dann bei einem Sprung so ein bisschen das Gleichgewicht verloren, habe dann die Leine, also die Verbindung zum Boot auch losgelassen. Bin ins Wasser eingesunken und dann in dem Moment, wo unser Boot quasi, das mich gezogen hat, gedreht hat, kam von hinten ein anderes, ein fremdes Boot, das hat mich nicht gesehen und hat mich quasi überfahren und ich bin mit den Beinen dann in die Schiffsschraube des Motorboots gekommen.
Kannst du dich wirklich genau an den Moment noch erinnern? Oder ist in so einem Moment das Hirn sozusagen weg?
Ja, nee, ich kann mich schon eigentlich noch an alles erinnern, tatsächlich. Also ich habe natürlich ein kurzes Blackout, wo es kurz ein bisschen dunkel wurde. Lag sicherlich auch daran, dass ich da wirklich unter Wasser gezogen wurde. Aber ansonsten, nach ein paar Sekunden weiß ich eigentlich wieder alles. Also wo ich im Wasser lag, die ersten Bilder gesehen habe. Ich habe natürlich auch alles gesehen. Ich wusste auch direkt, was los ist, was passiert war. Und
was hast du denn gesehen?
Also beide Beine sind in die Schiffsschraube gekommen. Ich habe schon gesehen, dass das rechte Bein schon extrem schwer verletzt ist. Das linke hat einen leichten Streifer gehabt in Höhe des Kniegelenks. Da habe ich also im Nachgang wirklich großes Glück gehabt, dass das nicht stärker erwischt wurde. Und ja, beim rechten Bein habe ich schon gesehen, dass es, wenn man es genau nimmt, so einen eigenen Rhythmus in den Wellen hatte. Das war mir dann schon klar, dass das schon sehr, sehr stark verletzt war.
Du bist dann ins Krankenhaus gekommen. Kannst du dich an den Zeitpunkt erinnern, als klar war, dieses Bein oder vielmehr dieser Unterschenkel ist nicht mehr zu retten?
Ja, das weiß ich tatsächlich noch sehr genau. Also die ersten Tage sind immer so ein bisschen, ja, ich sage immer, das ist wie so ein Schleier davor, weil man natürlich auch sehr viel Schmerzmittel bekommen hat, viel geschlafen hat. Aber der Moment, den kann ich schon noch, oder den weiß ich schon noch ziemlich genau. Also da stand meine Mutter bei mir am Bett und hat natürlich auch in dem Moment sehr aufgelöst mir mitgeteilt, dass das Bein mal amputiert werden muss, weil es wurde so versucht, das Ganze noch zu retten in der Not-OP. Das hat dann 3 Tage gehalten. Dann kam aber eine Blutvergiftung dazu und dann haben die Nieren versagt und dann musste das Ganze relativ schnell auch abgenommen werden. Das war dann wohl so ein bisschen kritischer und kurz davor, wo es meine Mutter mir gesagt hat, das war ich noch sehr präsent. Aber um ehrlich zu sein, war das für mich damals keine große Überraschung. Das Bein war für mich gedanklich auch schon einfach nicht mehr funktionstüchtig. Deswegen,
also spürt man das tatsächlich?
Ja, ich hatte irgendwie ein Gefühl, dass da stimmt irgendwas nicht und dass das kann so nicht funktionieren. Ich war natürlich geschockt, das wirklich auch so hart zu hören, aber tatsächlich war ich nicht wahnsinnig überrascht von dieser in dem Moment sehr, sehr schlechten Nachricht.
Du hast gerade schon gesagt, du warst 14 Jahre alt. Du hast vorher viel, viel Sport gemacht. Du warst Wakeboarden, warst ein sehr, ein Mensch, der sich sehr gerne bewegt hat. Wann kam bei dir an, dass das erstmal schwierig werden könnte? Und kannst du dich noch erinnern, wie das war?
Ja, also als ich nach der Amputation aufgewacht bin, das war natürlich schon ein sehr, sehr harter Moment. Man schaut sich runter und man ist eigentlich immer so ein wirklich sehr, sehr fitter, aktiver und sehr, sehr sportlicher Typ gewesen. Und auf einmal guckt man sich runter und es fehlt was. Also man merkt wirklich, dass man richtig eingeschränkt ist. Also wirklich die Grundlage zu dem, was ich geliebt habe, also der Sport, auf einmal fehlt so die Grundlage dafür, also 2 gesunde Beine. Und das war schon ein sehr, sehr harter Moment, mit dem man erstmal ja, sich auseinandersetzen muss und auch zurechtkommen muss, weil ja, das war ich natürlich so nicht gewohnt und da stellt man sich auch schon die ersten Frage, wie geht das weiter, was kann ich noch und wie soll es denn weitergehen, weil mit dem Thema Prothesen habe ich mich bis dato natürlich auch noch nicht beschäftigen müssen.
Wie sieht denn das eigentlich aus im Krankenhaus, wenn man so ein Bein amputiert bekommt, ist dann standardmäßig da auch Hilfe bei, die einen betreut und einen darauf vorbereitet, was dann passiert?
Also ich habe nach der Amputation tatsächlich mit meinen Eltern darüber gesprochen und die haben das Angebot auch unterbreitet, dass man sich da professionelle Hilfe auch holt, als eine Psychologin. Ich habe das in erster Linie mal abgelehnt. Nach ein bisschen Nachdruck habe ich gesagt, okay, die kann gerne mal vorbeikommen. Und ich glaube, wir haben uns eine halbe, dreiviertel Stunde unterhalten im ersten Gespräch. Und nachdem sie das Zimmer dann verlassen hatte, habe ich auch gesagt, nee, also ich glaube, das muss ich erst mit mir selber ausmachen, was da jetzt passiert ist. Und seitdem habe ich eigentlich auch niemand mehr gehabt. Das war mir dann lieber, wirklich für mich selber dann eine Lösung zu finden, weil ja, viele erzählen, ja, das wird schon wieder und das klappt schon wieder alles. Aber man muss erst mal selber mit dieser Situation klarkommen und sich selber mal einen Weg suchen, den man vielleicht auch gehen möchte. Und da hatten wir hauptsächlich auch die Zeit nach dem Krankenhaus, und zwar in der Reha-Klinik, geholfen, weil das war relativ weit weg auch von zu Hause. Da habe ich dann nicht so viel Besuch bekommen unter der Woche, hat folglich auch nicht so viel Ablenkung. Und das war eigentlich ganz genau das, was ich brauchte im Moment. Wirklich sich mit der schwierigen Situation ganz knallhart zu konfrontieren. Und ich glaube, das hat mir in der Zeit viel geholfen.
Wenn man jetzt sich in den Kopf eines 14-Jährigen hineinversetzt, dann ist das ja eine Zeit, wo andere Dinge wichtig werden, nämlich zum Beispiel Mädels, wo man ja in einer ganz bestimmten Phase des Lebens ist und du bist da irgendwie so rausgerissen worden. Wie war das für dich dann, mit dir selber da klarzukommen?
Ja, das war am Anfang natürlich nicht ganz leicht. Also wie schon erwähnt, man ist immer so ein sportlicher Typ und eigentlich der Sportler in der Klasse und das war bei mir auch damals so. Und auf einmal ist man, ja, man ist behindert. Also man ist wirklich, einem fehlt ein Bein. Also wirklich das, was man bei einem sportlichen Typ auch erwartet, mit zwei gesunde Beine. Und da habe ich mich auch natürlich gefragt, und ich war damals ja mitten in der Pubertät, wie geht das weiter? Die ersten Freunde kommen mit der Freundin schon daher und da überlegt man sich, wer will einen denn noch so? Und mit 14 Jahren, da ist man sicherlich nicht auch so weitsichtig und denkt da vielleicht schon ein bisschen weiter. Aber klar, das war ein Thema, was mich damals schon auch stark beschäftigt hat. Und zugegeben, im Nachhinein hatte ich das Ganze relativ entspannt aufgelöst, dass es gar kein so ein großes Problem ist tatsächlich, ganz im Gegenteil. Aber das weiß man natürlich als 14-Jähriger in so einer Situation definitiv nicht.
Die sind natürlich nicht einfach, die Gedanken, die dich umgetrieben haben, so für einen 14-Jährigen. Wie sah das eigentlich aus? Du warst in der Reha, hast du dann ziemlich schnell schon eine Prothese bekommen?
Genau, also ich habe schon im Krankenhaus, also in den letzten Tagen, die erste Prothese bekommen. Die war erstmal zugegeben schon eine riesen Enttäuschung, weil ich ja durch die Wunden am Bein noch sehr große Schmerzen hatte. Und ich hatte mich natürlich tierisch drauf gefreut, weil ich mich dann natürlich auch schon informiert hatte so ein bisschen und war erstmal tierisch enttäuscht, weil ich dachte, jetzt habe ich mich so auf die Prothese gefreut und dachte eigentlich, ich kann wieder aufstehen, ich kann die ersten Schritte machen. Und nichts der beiden hat funktioniert. Ich konnte zwar wieder stehen, aber nicht mal die Hälfte des Körpergewichts quasi auf die Prothese bringen. Und es hat mich dann schon wieder so ein bisschen ein Loch gerissen, weil da war ich ja danach schon wieder ein bisschen demotiviert. Aber ich habe dann schnell gelernt, dass es einfach so ein bisschen ein Auf und Ab ist und mit der Zeit hat sich das auch, haben sich die Schmerzen auch nachgelassen.
Du hast gesagt, du musstest den Umgang mit der Prothese erstmal lernen. Wie sieht das aus? Wie schnell warst du wieder auf den Beinen dann, als es dann besser geklappt hat? Wie lange hat es gedauert, bis du das machen konntest, was du immer schon gerne gemacht hast, nämlich wieder Sport machen konntest?
Also es war ein eher schleichender Prozess. Also irgendwann hatte ich mal so einen Moment, wo die Prothese schon wieder gut gepasst hat, wo ich dann auch weniger Schmerzen hatte, kam ich irgendwann von der Schule nach Hause und ja, habe mir überlegt, was ich mit dem angebrochenen Tag denn so anfange. Und ja, früher hat man sich einfach das Fahrrad geschnappt und ist mit seinen Kumpels durch die Gegend gefahren und das hatte ich bis dato noch nie probiert. Und ich dachte, ach, das probierst du einfach mal. Und dann bin ich runter bei uns in den Raum, wo das Fahrrad steht, habe das rausgeholt, habe mich draufgesetzt und bin losgefahren. Und
das ging einfach sofort?
Das ging sofort. Das ging ganz problemlos, das ging sofort. Und ich war auch selber überrascht, dachte so, ach, das ist ja super, dass es geht. Und dann standen da noch meine Inline-Skates und ich dachte, ach, wenn Fahrradfahren geht, probierst du das auch mal. Und dann habe ich die Inline-Skates ausgepackt. Habe erstmal eine halbe Stunde gebraucht, bis ich dann mit diesem steifen Prothesenfuß in dem Schuh quasi war, aber dann habe ich mich aufgestellt. Die ersten paar Meter waren ein bisschen wackelig, aber auch das hat funktioniert. Und so habe ich einfach immer versucht, neugierig zu bleiben und das zu machen, was ich auch davor gemacht habe. Und tatsächlich ein Jahr später stand ich sogar schon wieder auf dem Wakeboard.
Ein Jahr später, ein Jahr nach dem Unfall.
Ganz genau.
War da keine Angst dabei? Ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Unfall kommt, dann ist das ein traumatisches Erlebnis. Da muss man doch viel Überwindung haben, sich wieder aufs Wasser zu trauen und aufs Board.
Ja, also Wakeboard-Fahren war schon immer mein großes Hobby und die große Leidenschaft. Und ich habe mich eigentlich viel mehr auf das Wiederfahren gefreut, als ich Angst davor hatte, auf das Brett zu steigen. Ich glaube, in dem Moment hatte meine Mutter ein bisschen mehr Angst als ich. Und die haben wir bei der ersten Fahrt auch direkt zu Hause gelassen, weil ich gesagt habe, die kommt auf keinen Fall mit, weil die hat zu viel Angst. Also verständlicherweise, also muss man ja auch verstehen, aber ich habe einfach versucht, da entspannt ranzugehen und wir haben dann versucht, eine Lösung zu finden, wie ich dann mit dem Prothesenfuß dann auch wieder sicher auf dem Board stehe. Da habe ich mit meinem Vater, haben wir zusammengesetzt und ein bisschen auch basteln müssen, weil das oft dann auch kaputt ging am Anfang und nicht funktioniert hat. Und die ersten paar Meter, das hat überraschend gut geklappt. Ich bin direkt gestartet, stand auf dem Board und natürlich war die erste Fahrt war ein bisschen schwierig, weil man natürlich die Belastung bei so einem Wakeboardfahren gar nicht so gewohnt war. Es hat immer noch wehgetan und die ersten kleinen Hopser, sage ich mal, über die Heckwelle, die haben schon noch mächtig wehgetan am Bein. Aber es wurde auch von Mal zu Mal besser und in dem Jahr habe ich tatsächlich auch die ersten Tricks quasi auf dem Wakeboard wieder gelernt, die ich davor vor dem Unfall nicht konnte. Und mir hat man da so einen gewissen Ehrgeiz dann entwickelt, genau wieder das zu machen oder vielleicht sogar noch mehr zu machen als davor.
War das auch so ein bisschen dieser Gedanke, der dich zum Leistungssport dann gebracht hat?
Ja, definitiv. Also das ist schon auf jeden Fall auch einer der Gedanken, der mich zum Leistungssport gebracht hat und der mich nach wie vor auch antreibt. Also ich habe immer versucht, meine Grenzen auszuloten und immer versucht, auch das zu machen. Also damals hieß es ja oft, vielleicht kannst du das nicht mehr und vielleicht musst du da ein bisschen zurückschrauben und erwarte mal nicht zu viel. Und das wollte ich nie wirklich einsehen. Ich dachte immer, ich will genau das machen, was ich davor auch gemacht habe. Und das will ich mir und aber auch allen anderen zeigen, dass das wieder geht. Und das war damals mein Ansporn und auch heute ist noch der Ansporn, wirklich an meine Grenzen zu gehen und einfach auch mir selber zu zeigen, was kann ich noch leisten, was kann ich noch trotz allem noch machen. Und das ist schon definitiv einer der Gründe gewesen, auch den Leistungssport so aktiv und professionell anzugehen.
Wie schnell hast du denn gemerkt, das bringt was, das klappt, es funktioniert, ich kann tatsächlich im Leistungssport mithalten, auch ohne Bein?
Also wir hatten da eine ganz spannende erste Begegnung, wo ich zum Sport gefunden habe. Und ich habe damals als Kind schon leichtathletisch gemacht, habe das mit der Prothese tatsächlich nie wirklich probiert, weil ich gemerkt habe, ab einer gewissen Geschwindigkeit sind einfach Grenzen gesetzt. Da geht es nicht besser, ich kann davon nicht abspringen, ich kann da auch nicht schnell sprinten. Trotz allem habe ich zu der Zeit schon als Kinder- und Jugendtrainer gearbeitet, also von 16 bis ich 19 war. Und habe, weil ich auch früher schon leichtathletisch betrieben habe, so den Kindern so spielend leichtathletisch nahegebracht. Und da bin ich einmal mit denen gesprungen und das war so grob geschätzt um die 5,30 Meter, haben wir mal kurz angehalten, ohne Training. Und das habe ich beim ersten Treffen hier in Leverkusen dem Geschäftsführer erzählt, weil er mich gefragt hat, ob ich denn schon was ausprobiert hätte. Ja, dann habe ich gesagt, ja, ungefähr 5,30 bin ich mal gesprungen, aber natürlich komplett ohne Training und natürlich mit der ganz falschen Prothese dafür. Und er hat angefangen zu lachen und hat gemeint, naja, in Deutschland, der deutsche Rekord liegt bei 5,32 Meter. Und ich dachte im ersten Moment natürlich, dass das total schlecht wäre. Da habe ich schon entschuldigt, ich habe auch keine Prothese und es war noch nicht so ohne Training. Und er hat dann direkt gelacht und gemeint, naja, ist gar nicht so verkehrt. Und dann habe ich meine erste Sportprothese auch vom Verein quasi zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann hat man relativ schnell gemerkt, dass ich natürlich mit dieser Prothese auch deutlich schneller laufen kann. Und dann haben sich auch die Weiten unglaublich schnell entwickelt, weil ich glaube einfach schon durch den ganzen Sport, den ich gemacht habe, schon eine gute Koordination hatte. Und da ich auch als Kind schon viel Weitsprung und auch schon immer gut Weitsprung betrieben habe, da der Bewegungsablauf, den musste mir eigentlich auch keiner erklären. Deswegen hat das auch von Anfang an relativ schnell geklappt. Also das war überraschend gut und hat man schon gesehen, dass man auch für den Leistungssport schon auch so eine spezielle Prothese auch braucht.
Und wir wissen ja, du hast Meistertitel ersprungen. Dann gab es diese Diskussion um diese Prothese. Denn darum geht es ja genau in der Diskussion, dass man sagt, du hast da einen Vorteil gegenüber den Springern, die nicht behindert sind. Du bist dann nicht zugelassen worden für die Europameisterschaft. Was hältst du von der Diskussion? Wie fühlst du dich dabei?
Ja, ist natürlich immer schwierig. Also tatsächlich wird nicht gesagt, dass ich einen Vorteil habe, sondern die offizielle Aussage ist, man zweifelt an einer Vergleichbarkeit über Vorteile, die konnte man so noch gar nicht so genau nachweisen. Und es ist natürlich finde ich das immer ein bisschen schade, dass man immer nur auf die Prothese schaut. Man sieht gar nicht, was für ein Training dahinter steckt. Man sieht nicht, dass ich 6 Tage in der Woche im Training bin und hier und da auch 2-mal trainiere. Also mindestens 3 Tage in der Woche geht es morgens ins Training, dann zur Arbeit, dann wieder ins Training. Und man sieht wirklich nicht den Fleiß und die Anstrengungen, die auch dahinter stecken. Man sieht immer nur eine Prothese und jemand, der weit springt. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Man hat, selbst wenn es irgendwo in einem gewissen Ablauf eines Weitsprungs einen kleinen Vorteil gibt, im Absprung zum Beispiel, trotz allem habe ich immer noch eine Prothese am Bein und über die etwas niedrige Geschwindigkeit, die ich habe, wird ja auch viel diskutiert. Man sagt ja, dass ich damit gar nicht so weit springen könnte, aber mit so einer Prothese kann ich ja gar keine höhere Geschwindigkeit erreichen, weil die immer ein Kompromiss ist. Das heißt, wenn ich schnell laufen möchte, müsste die etwas anders abgestimmt sein, als wenn ich abspringen möchte. Und somit ist so eine Prothese gar nicht so anpassungsfähig wie ein gesundes Bein. Und das wird ganz gerne in der ganzen Diskussion vergessen.
Du bist aber nicht frustriert ob dieser Diskussion, sondern du sagst ja schon, du trainierst immer weiter. Was ist dein Ziel? Wo soll es hingehen?
Ja, ich möchte einfach selber von mich schauen, wie weit ich noch springen kann. Also das ist wirklich mein großer Ansporn. Ich habe natürlich auch sportliche Wettkämpfe, die ich gerne bestreiten möchte. Das nächste große Ziel sind ganz klar die Paralympischen Spiele auch in Rio, wo ich natürlich meinen Titel ganz gerne verteidigen möchte. Das sind schon auch die Hauptgründe, warum ich trainiere. Aber auch ein anderer Grund ist einfach, Leute mit demselben Handicap vielleicht einfach Mut zu machen, zu inspirieren und zeigen, dass es wieder einen Weg gibt und dass man trotz Prothese noch einiges erreichen kann und Dinge erreichen kann, die man vielleicht vorher nicht geglaubt hätte. Ich glaube, keiner hat erwartet, dass einer in naher Zukunft mit der Prothese eine deutsche Meisterschaft gewinnt. Und
man hätte ja vielleicht noch nicht mal erwartet, dass du auf dem Wakeboard so bald stehst, ne?
Ja, richtig. Und ich denke, wenn man da einfach ein paar Leuten, die dasselbe Schicksal haben wie ich, Mut machen kann und einfach Perspektiven und auch Wege aufzeigen kann, ich glaube, ja, wenn einem das gelingt, ist es auch schon ein ganz, ganz toller Erfolg.
Markus, danke für deine Geschichte.
Ja, sehr, sehr gerne.
Gelaufen, die 100. Kotzen und weiterlaufen. Vielen Dank an Hannah Ender, die Angelika Drake besucht hat. Danke an Lothar Nichols, der die Geschichte von seinen neuen Schuhen erzählt hat. Und danke an Markus Rehm, deutscher Meister im Weitsprung von 2014, der uns erzählt hat, wie er zwar seinen Unterschenkel verloren hat, aber nie den Willen, immer weiterzukommen. Konstantin Zurawski online und Alexis Fritz in der Technik. Danke dafür. Und vielen Dank an Niloufar Elhami für die Redaktion der Sendung und die Geschichte von Andrew, der um die Welt gegangen ist. Ich bin Paulus Müller. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und das war 100.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.